S9Y Infocamp. Der inoffizielle Serendipity-Podcast mit Robert Lender und Matthias Mies.
Herzlich willkommen bei der Ausgabe 2 von S9Y Infocamp. Mein Name ist Robert Lender und auf der anderen Seite der Leitung haben wir...
Da sitzt wieder Matthias Mies. Hallo Robert.
Ja, hallo Matthias. Wir haben ja heute einen Gast auch mit, nämlich den Frosch.
Den ich im Hals habe, ja. Ich versuche ihn im Zaum zu halten.
Genau, aber du reißt dich zusammen und wir bringen heute wieder einen Podcast hin. Gut, aber gehen wir gleich in Medias Res. Das ist ja die zweite Ausgabe, das heißt, wir haben erfolgreich, würde man mal behaupten, die erste Ausgabe hinter uns gebracht.
Und wir sind begeistert von den Reaktionen, von der Menge der Reaktionen und von den, da geht der Frosch los, von den ausschließlich positiven Reaktionen und also wir versuchen das so weiterzumachen.
Genau, bemühen wir uns. Ich sage auch von meiner Seite aus ganz, ganz herzlichen Dank. Also abgesehen von den vielen positiven Reaktionen gab es natürlich auch einige Anmerkungen, was man besser machen kann. Wir werden schauen, was wir davon umsetzen können. Wir sind bemüht. Ja, aber gehen wir gleich, nachdem es letztes Mal geheißen hat, wir hatten zu viel Metadiskussion, gleich in Medias Res. Unser heutiges Hauptthema ist Hilfe suchen, Hilfe finden.
Ja, ganz wichtiges Thema, vor allen Dingen natürlich für Leute, die das System neu nutzen oder vielleicht umsteigen von einem anderen Blocksystem, läuft man eigentlich zwangsläufig irgendwann an den Punkt, wo man irgendwas nicht alleine behoben kriegt, irgendwas nicht sehr offensichtlich ist oder einfach auch Fehler sollen mal vorkommen. Und dann ist die Frage, was mache ich, wo gehe ich hin, wo kann ich selber suchen, wo kann ich fragen, und das ist das, was wir heute behandeln wollen.
Ja, also ich würde sagen mal, Punkt 1 hatten wir letztes Mal schon ein bisschen behandelt, das können wir ein bisschen schneller drüber gehen. Das ist die Frage, wo finde ich denn Dokumentation zu Serendipity? Da muss man wieder mal an erster Stelle das Buch von Gavin nennen.
Ja, sollte, denke ich, für jeden, der deutschen Sprache mächtig ist, was bei unseren Zuhörern wahrscheinlich alle sind, das sollte im Schrank stehen. Da steht alles drin. Das ist, kann ich nicht besser sagen. Es gibt vielleicht ein paar kleine Sachen, sehr spezielle Anwendungsfälle. Die stehen dann im auch bereits beim letzten Mal verlinkten und erwähnten fragmentarischen Online-Handbuch von Robert. Das sind dann so kleine Spezialfälle, sage ich jetzt mal, die irgendjemand mal verblockt hat. Das steht in Gavins Buch natürlich nicht.
Mhm. Genau, die sind dort zu finden. Wie gesagt, letzte Aktualisierung Ende Dezember und wird sicherlich im Bälde wieder was geben, weil es schon ein paar neue Entwicklungen gibt und ein paar neue Blogbeiträge. Also wir bleiben aktuell. Ja, das nächste ist natürlich dann die FAQ auf s9y.org selber.
Das ist ganz wichtig. Generell ist da die zentrale Anstelle für Dokumentation online. Da muss man jetzt dazu sagen, das hatten wir, glaube ich, auch beim letzten Mal schon erwähnt, die Dokumentation ist nicht immer super aktuell. Mhm. Sie ist leider auch nicht komplett übersetzt ins Deutsche. Das liegt einfach daran, dass Entwickler nicht gerne Doku schreiben, habe ich beim letzten Mal schon erklärt. Trotzdem kann man das immer mal versuchen und es gibt tatsächlich Anleitungen, die sind ursprünglich mal geschrieben worden für die Version 0,8. Wir sind jetzt bei 1.5.5. Mhm. Und die gelten aber immer noch. Also versuchen sollte man es immer. Das ist die primäre Dokumentationsquelle. Und es ist halt schön, man sollte immer versuchen, ein Problem erstmal durch Lesen von Dokumentation selbst zu lösen. Das spart den Leuten, die im Forum zum Beispiel Hilfestellung leisten, gegebenenfalls viel Zeit. Ja. Auch wenn das lästig ist. Ich weiß, viele Leute mögen nicht Dokumentation lesen, aber es wäre schon schön.
Gut, da hast du gleich das nächste Stichwort genannt, das Thema Forum. Mhm. Also ich denke mal, das Forum auf s9y.org ist sicherlich eine der Informationsquellen schlechthin, weil dort irrsinnig viel nachzulesen ist an kleinen Tipps, an großen Tipps, an langen Anleitungen, an wirklich an Spezial- und Spezialfällen. Aber ich bin ja leider ein bisschen letzter Zeit ein bisschen nachlässig gewesen im Forum mitbetreuen. Du bist da ein eifriger Forumsmitbetreuer. Denk mal, da gibt es sicherlich ein paar Tipps und Spielregeln, die man vielleicht ein bisschen beachten sollte, wenn man ins Forum hineingeht.
Sollte, ja. Es wäre schön, sagen wir so. Grundsätzlich, das hat Robert schon angesprochen, wäre es schön, wenn man zuerst suchen würde. Auch das weiß ich finden manche Leute schwierig, weil sie nicht so richtig wissen, wonach soll ich suchen und wie soll ich suchen, da kommen wir vielleicht später noch zu. Aber grundsätzlich wäre es schön, als erstes mal versuchen, eine schon im Forum dokumentierte Lösung zu finden. Auch das spart wieder Zeit. Wir schreiben schon alle gerne auch nochmal, wie ein Problem zu lösen ist, und das geht ja auch schnell von der Hand. Aber so mit der Zeit, ich habe ja eine bescheidene Anzahl von Beiträgen im Forum von 3.300 irgendwas. Garvin hat irgendwas bei 27.000, und da kann ich es verstehen, wenn man dann langsam sagt, oh nö, nicht nochmal. Also gerne erstmal suchen.
Na, meine Frage wäre eigentlich, ist es eigentlich gescheit, wenn man zum Beispiel einen alten Forumseintrag findet, der sehr nahe an der eigenen Fragestellung ist, aber noch eine Klitzekleinigkeit fehlt, dass man da diesen alten Forumseintrag quasi wieder ausgräbt und da die Frage, die Zusatzfrage dazu stellt, oder sollte man dann doch lieber was Neues starten?
Ich kann da ehrlich gesagt nichts dran finden. Natürlich kann man auch einen neuen Diskussionsfaden starten und dann vielleicht auf den alten, den man schon gefunden hat, verlinken. Aber grundsätzlich spricht eigentlich nichts dagegen, finde ich. Das mögen andere Leute anders sehen. Ich habe nichts dagegen, wenn jemand einfach einen alten Faden neu belebt. Auf der anderen Seite ist es natürlich so, dass dann keiner hingeht und sich die 10 Beiträge vorher nochmal durchliest. Ja. Also im Grunde ist es wurscht.
Ja. Aber ich denke mal, die Verlinkung zum alten ist vielleicht nicht schlecht, weil
sollte das ist nicht schlecht.
Den neuen lesen, dann kommt man quasi auch zum alten. Also wenn jemand anderes als Informationsquelle nutzt, ist es vielleicht eine ganz praktische Sache. Das heißt, der Fragesteller hat damit vielleicht auch gleich schon mal anderen Leuten auch was geholfen.
Dann, was ich persönlich sehr wichtig finde, ist, das richtige Forum zu wählen. Das Forum ist thematisch gegliedert. Es gibt Unterforen zu verschiedenen Themen. Unter anderem gibt es ein spezielles Forum für Ankündigungen. Das ist wie fast alle Unterforen Englisch, nennt sich Announcements. Es gibt ein spezielles für Installationsfragen. Es gibt ein spezielles für Plugins und Themes. Und es ist schon immer schön, das richtige Forum zu wählen. Es erleichtert zum anderen die Suche. Ich kann im Forum zum Beispiel, glaube ich, bin ich mir jetzt gar nicht sicher, aber ich kann bestimmte Unterforen durchsuchen. Wenn ich zum Beispiel genau weiß, okay, das ist eine Plugin-Frage, dann kann ich im Plugin-Forum suchen und es findet eventuell weniger Ergebnisse, ich muss weniger lesen. Das ist natürlich völlig ausgehebelt, wenn jemand eine Plugin-Frage im Installationsforum stellt. Abgesehen davon gibt es auch Leute, gerade die sogenannten Experten, die bestimmte Foren nicht oder sagen wir mal mehr so querlesen. Ich lese nicht jeden einzelnen Diskussionsfaden im Bugs-Forum zum Beispiel, weil das meiste davon ist was für Programmierer, das allermeiste ist was für Garvin. Im Themes-Forum lese ich so ziemlich alles, weil das halt meine Spezialität ist. Deswegen die richtige thematische Einordnung, auch das ist manchmal schwierig, gerade für Anfänger, aber ich denke, die Foren sind schon so strukturiert, dass man relativ schnell dahinter kommt, was für was gedacht ist.
Ja. Und ich denke, man soll trotzdem sagen, gerade für Einsteiger und Einsteigerinnen, es ist niemand einem böse, wenn man es aus Versehen mal doch ein bisschen in das etwas falsche Forum steckt.
Nein, um Gottes Willen. Im Zweifelsfall kann ja auch ein Moderator im Forum die Frage einfach ins thematisch richtige Forum verschieben. Ja. Da sind wir aber ja auch meistens zu faul zu.
Ja, aber wie gesagt, bevor man sozusagen hier irgendwie die Flausen kriegt, lieber einfach dort hineinstellen, wo man halbwegs denkt, dass es vielleicht passen könnte. Aber
ehe man gar nicht fragt, lieber im falschen Forum.
Genau.
Ja.
Genau.
Und
dann gibt es ja, glaube ich, noch diese leidige unter Anführungszeichen Geschichte englische versus deutsche Sprache.
Ja, es ist so. Das Forum ist grundsätzlich eigentlich in Englisch. Es gibt ein ausdrückliches, generelles in Deutsch heißt es, für Diskussionen auf Deutsch gedachtes Forum. Es ist schon so, dass die, glaube ich, aktivere, vielleicht nicht unbedingt größere, aber im Forum aktivere Anzahl Benutzer ist schon deutschsprachig. Vielleicht ist es auch ausgeglichen, keine Ahnung, aber man sollte wirklich, wenn es irgendwie möglich ist, zum einen so freundlich sein, nicht auf Deutsch in den englischsprachigen Foren zu posten. Das ist schlicht und einfach gegenüber den Leuten, die es nicht lesen können, etwas unhöflich. Das verwirrt die und ärgert die auch teilweise. Und wenn es irgendwie möglich ist, sollte man nicht unbedingt zwingend automatisch im deutschsprachigen Forum anfragen. Das ist ganz simpel. Man erhöht durch einen Post im englischsprachigen Forum sowohl die Zahl der möglichen Antwortgeber als auch die Zahl der Nutzer, die davon profitieren können. Das heißt, wenn ich auf Englisch frage in einem englischen Forum, können mir wahrscheinlich mehr Leute schneller eine Antwort geben und es gibt hinterher mehr Leute, die diese Antwort finden können. Das ist ein heikles Thema, weil es gibt, habe ich den Eindruck, relativ viele Leute, die sich unsicher sind, in den englischen Foren zu posten, weil sie denken, ihr Englisch sei nicht gut genug. Da kann ich nur immer wieder sagen, keine falsche Scheu. Gerade ich, das ist auch keine nackte Vermutung, sondern ich weiß das von unseren amerikanischen Mitentwicklern zum Beispiel, die sind da wirklich sehr tolerant. Das ist kein Thema. Man muss nicht das perfekte Englisch haben. Das darf gerne ein eingerostetes Schulenglisch sein. Die verstehen das schon.
Das stimmt. Ich meine, die einzige Schwierigkeit manchmal ist halt ein bisschen, wenn man eine deutschsprachige Benutzeroberfläche auf Serendipity laufen lässt, weiß man dann oft nicht mehr, wie heißt das Ding eigentlich dann in Deutsch? Also in Englisch meine ich. Wie heißt das Ding eigentlich dann in Englisch? Also, und dann so sagen, ich habe da den Menüeintrag und dann deutscher Begriff ist dann halt manchmal auch ein bisschen schwierig. Also,
ja, da tue ich mich auch mit schwer. Ich habe mir da lange beholfen damit, dass ich einen Kundenblock hatte, was aus Gründen, die sich mir nicht erschließen, weil das auch eine deutsche Firma war, aber das lief mit der englischen Oberfläche und da habe ich dann da mal reingeschaut. Es ist ja auch relativ umständlich umzustellen im Backend, insofern das ist schon klar, wenn man da nicht jeden Tag mit hantiert, dann weiß man nicht, wie die englischen Begriffe sind. Aber auch da ist es so, dass man nicht unbedingt die hundertprozentig korrekte Bezeichnung eines Menüpunkts haben muss, wenn man das grob trifft. Wir kommen schon dahinter. Also es hat sicher auch schon englische Beiträge im Forum gegeben, wo wir alle da saßen und dachten, was will diese Person? Aber das sind nicht wirklich oft deutsche Benutzer. Das kommt mehr so aus dem, ja, so im spanischen und südamerikanischen Raum ist ganz schlechtes Englisch leider oft. Das ist dann schade.
Ja, aber die tun es trotzdem. Gut ist. Ja.
Wie gesagt, keine falsche Scheu, immer drauf.
Genau. Wir haben ja da nebenbei, muss man zugeben, eine kleine Liste so an Punkten, die wir erwähnen wollen. Und da gibt es jetzt einen Punkt, der nennt sich IRC. Da musst du jetzt was sagen, weil ich habe keine Ahnung.
Ja, das sind so zwei, da gehört eigentlich noch ein zweiter Kanal zu. Das sind so zwei Kommunikationskanäle, die sind eigentlich eher für Entwicklerkommunikation mal gedacht gewesen und werden, soweit ich das verfolge, auch nicht mehr wirklich genutzt. Das eine ist IRC, Internet Relay Chat.
Auch schon falsch ausgesprochen.
Da wird, man kann auch IRC sagen. Also ja. Da wird es jetzt ein paar Experten geben, die sagen, ja, total gut. Das ist ein sehr beliebtes, sehr altes Chat-Netzwerk und es gibt einen Channel dort, der, wie man das jetzt auf Englisch ausspräche, wüsste ich auch nicht, aber halt mit dem Rautezeichen und dann S9Y innerhalb des Freenode-Netzwerks. Ich war gestern mal drin, da haben die aber gerade alle geschlafen, scheint's. Das ist nicht so viel genutzt, ist wie gesagt auch eher für Entwickler untereinander gedacht. Ähnlich eigentlich auch die Mailingliste, beides ist auf der Serendipity-Homepage auch verlinkt. Die Mailingliste ist nicht sehr trafficreich, genauer gesagt, da kommt primär Spam drüber. Das Forum ist schon das geeignete Kommunikationsmittel, wenn ich Fragen stellen und Interaktion haben will.
Also ein Thema, das sogar ich sogar selbst manchmal erlebe, obwohl ich ja nicht sogar quasi zur Entwicklergemeinde gehöre, ist, dass ich hinten, aber nachdem ich einen Blog betreibe, wo ich immer wieder über Serendipity schreibe, dass mir Leute per Mail oder ähnlichen direkt eine Frage stellen. Also ich kann es eher selten beantworten, aber ich versuche es dann zumindest immer in meinem Blog eigentlich die Antwort zu geben, weil eigentlich ist es ja schade, wenn die Leute so einen Einzelkanal benutzen, keiner hat was davon, von Antworten. Meistens muss man eh hin und her und zweitens ist es oft so, dass man dann eh darauf verweisen muss, bitte fragt auch im Forum, weil da sind mehr Leute, die es lesen können und vielleicht noch den einen oder anderen Zusatztipp geben können.
Ja, ich kann auch nur dazu raten, natürlich kann man einen Entwickler per E-Mail kontakten, per Skype, per Instant Messenger, alles möglich, aber Tatsache ist, so ziemlich alle Entwickler haben auch noch einen Job tagsüber zu erledigen und es ist tatsächlich so, wie Robert sagt, es nützt dann nicht der Allgemeinheit, es sei denn, der Entwickler verblockt es irgendwie nochmal. Wenn es irgend geht, im Forum fragen, ist das Beste, was man machen kann. Das Forum ist schnell, das Forum funktioniert. Das ist der ideale Kanal.
Ja, haben wir noch irgendeinen Kanal?
Theoretisch sollte man nicht verschweigen, es gibt natürlich auch die Möglichkeit, kommerziellen, also sprich bezahlten Support zu erhalten. Ich weiß, dass die Firma, in der Garvin arbeitet, auch das ist irgendwo auf der Serendipity-Homepage verlinkt, packen wir mit in die Shownotes, das anbietet. Ich würde das durchaus auch anbieten. Das Ding ist, dass das wahrscheinlich aus finanziellen Gründen eher für jemanden interessant ist, der einen Blog gewerblich nutzt. Das ist, ne, da ist auch niemand böse, wenn man sagt, nee, das ist es mir nicht wert, aber so, das ist halt das, wie wir unser Geld verdienen und insofern ist das eher was, was ich für ja, die sogenannten Corporate Blogs rechnen dürfte.
Die dürfen aber dann ruhig ein bisschen was mal zahlen. Also, ich meine, es kriegt jeder auch freien Support, aber wenn jemand mal was zahlt, ist das ja auch ein ganz netter Support für alle.
Wenn das jemandem wert ist, kann er das nutzen, wenn nicht, gibt es das Forum, ganz klar.
Ich meine, ich sage jetzt nur, besonders nett sind dann die Leute, die sagen, ich zahle zum Beispiel die Entwicklung eines Plugins, das aber dann jeder und jeder auch mitnutzen darf dann.
Also. Das ist eine großartige Sache, wenn das irgendwie geht. Das kann ich auch nur jedem Entwickler, ich weiß jetzt nicht, ob es Leute gibt, die speziell für kommerziellen Einsatz Plugins nutzen. Ich weiß, dass das in anderen Systemen viel gemacht wird, dass man dann fragt, Mensch, wie ist das? Wir haben das jetzt für euch entwickelt. Dürfen wir das gleichzeitig der Community freigeben? Dürfen wir das vielleicht in einer leicht veränderten oder abgespeckten Version freigeben oder wie auch immer, das wäre gut, wenn der Fall mal aufkommen sollte, aber mir wäre da so nichts bekannt.
Was ja, natürlich. Aber man kann mal aufrufen dazu.
Ja. Gut, dann haben wir den Punkt Grundregeln zu fragen. Das ist, glaube ich, wichtig, weil es immer wieder Leute gibt, die sich unsicher sind, wie sie fragen sollen und was sie an Informationen mitgeben sollen.
Ich kann mich an meine erste Zeit im Forum erinnern, ja.
Die wichtigste Grundregel finde ich immer, es gibt keine dummen Fragen. Es ist nicht so schön, wenn man losfragt, ohne vorher wenigstens versucht zu haben, es selber zu lösen, aber grundsätzlich gibt es keine dummen Fragen. Es sind schon Leute mit Fragen ins Forum gekommen, von denen sie dachten, es sei irgendwas total Blödes und es hat sich herausgestellt, es steckt ein Bug dahinter. Insofern, dumme Fragen sind die, die nicht gestellt werden.
Genau.
Dann wäre wichtig, was ich in unserem kleinen Skript hier Don't Panic genannt habe. Es gibt immer mal wieder Leute, die dann meinen, sie müssten, um das Problem zu beheben, eine Neuinstallation vornehmen, was niemals notwendig sein sollte. In den seltensten Fällen wird es nötig sein, einen Block komplett neu aufzusetzen. Es ist nicht Windows. Und es gibt auch gerne mal Leute, die dann nicht warten mögen, was ich bei den Reaktionszeiten unseres Forums immer kaum glauben kann. Aber man sollte nicht versuchen, das Problem irgendwie zu verschlimmbessern, sondern Frage stellen, flach hinlegen, auf Hilfe warten. Das ist immer das Beste.
Naja, weil sonst kommt die Antwort zu einem Punkt, den man wahrscheinlich dann schon überhaupt ganz anders abgeändert hat und dann ist der Bug oder das Problem schon wieder ganz woanders. Also.
Ja. Wichtig wäre auch immer, fällt mir gerade ein, obwohl es nicht im Skript steht, dass man so ein bisschen möglicherweise sogar schriftlich festhält, was man gemacht hat. Weil das ist dann immer gerne die Frage, die dann kommt, was hast denn du zuletzt gemacht? Und dann, ja, weiß ich nicht mehr. Und das ist natürlich schlecht, weil dann ist es ganz, ganz schwer noch zu helfen. Okay. Dann wäre wichtig, dass man, gerade wenn es in die Länge geht im Forum, was durchaus mal vorkommt, dass ein Faden so über 2-3 Seiten läuft, man sollte versuchen, beim Thema zu bleiben. Auch gerne genommen und hängt damit zusammen, es gibt Leute, gerade Anfänger, die dann irgendwie 2 Tage damit rumgespielt haben und dann haben sie 3, 4, 5 Probleme, die inhaltlich nicht zusammenhängen und die werden dann in einer Frage abgekippt. Netter wäre, dann auch wirklich mehrere Diskussionen zu eröffnen. Auch eben, weil es manchmal Leute gibt. Es ist unschön, wenn man dann so 4, 5 Fragen in einem Beitrag hat, kann nur eine beantworten, dann zerflattert das immer mehr und hinterher weiß keiner mehr, welche Antwort zu welcher Frage gehört.
Ja. Also ich denke mal, da ist auch schon ganz wichtig, dass der Titel auch der Frage auch passt, also dass des jeweiligen Beitrages auch entsprechend passt. Weil so Beiträge, die dann Hilfe heißen in der Überschrift, sind nicht so gerade so hilfreich.
Ja, totaler Noob, brauche Hilfe.
Ja.
Ist thematisch schwierig, überlesen vielleicht manche Leute. Ja. Ne, generell, Tipp ist immer, wenn man Probleme einem Plugin zuschreibt, dass ein Plugin nicht richtig funktioniert, kann man den Titel des Plugins und macht diesen und jenen Fehler oder sowas in der Art.
Genau das, ja. Ja, dann sind wir eh schon bei der Frage, so wie frage ich denn überhaupt richtig oder so?
Ja, das wäre unsere nächste Information. das kann ich auch verstehen, dass das schwierig ist. Gerade für Anfänger ist es ein sehr technisches Thema. Man kennt sich mit vielen Teilaspekten nicht aus. Man kann so ein paar Punkte nennen, die man bei einer richtig gestellten Frage nennen sollte. Auch da gibt es wieder so eine Überregel, finde ich, und das ist, man kann nicht zu viele Informationen liefern. Es gibt manchmal Leute, die überlange Code-Schnipsel posten oder irgendwie einen ganzen Datenbank-Dump oder riesige Bildschirme, irgendwie Screenshots mit ranhängen. Das ist dann ein bisschen too much. Aber im Grunde lieber zu viel Information als zu wenig. Zu wenig Information muss nachgefragt werden und dann dauert es länger.
Also hin und wieder habe ich schon erlebt, vielleicht da nochmal so in Richtung Datenschutz. Manche Leute fangen dann auch an, ihre Passwörter oder sonstigen Dinge mal da reinzuschreiben. Weil es ist irgendwo da. Also man soll zumindest, wenn man schon Code-Schnipsel liefert, zumindest kurz einmal reinschauen, ob da nicht irgendwelche Daten drinnen sind, die vielleicht nicht jeder nachlesen sollte oder E-Mail-Adressen oder sonst was in der Richtung. Also das sind ja Dinge, die man durchaus auch als, sage ich mal, als Newbie durchaus sehen kann, dass die da drinnen sind. Also eine E-Mail-Adresse oder ein Passwort, das ich mal vergeben habe, das erkenne ich schon in einem Codeschnipsel. Mehr ist es dann eh nicht, weil der Rest ist dann eh Standardcode, den eh jeder kennt aus den Dateien heraus. Also
mir würde jetzt keinen Fall einfallen, wo man wirklich in die Verlegenheit kommt, sensible Daten wie Passwörter im Forum zu posten. Mhm. Ich wüsste nicht, das fällt mir kein Anwendungsbeispiel ein. Wichtig ist halt, wenn es irgendwie geht, immer eine URL zum Blog angeben. Immer angeben, wo kann der Entwickler sich das live angucken. Das ist gerade wichtig bei so HTML- und CSS-Fragen. Wir haben da so kleine Werkzeuge, mit denen können wir in einem laufenden Blog durchaus auch schon mal was ausprobieren. Ich kann also zum Beispiel mit dem sehr bekannten Firebug-Plugin für Firefox kann ich Live-Code temporär verändern, kann schon ausprobieren, funktioniert das, wenn ich es so mache.
Da muss man aber schon dazu sagen, du veränderst das nicht wirklich dann im Blog, sondern...
Nein, ich verändere es, das wird so temporär verändert, das wird nirgends gespeichert, aber ich kann es halt bei mir im Browser live sehen. Das ist ein super Werkzeug, um so gerade so CSS-Geschichten auszutesten.
Ja. Nein, es muss sich niemand fürchten, quasi, dass du da quasi da irgendwo reinkommst, sondern das läuft nur über den Browser.
Solange der mir nicht seinen FTP-Zugang gibt, muss sich niemand fürchten. Nein, dann auch ganz wichtig immer die Versionsnummern. Versionsnummer von Serendipity, Versionsnummer von PHP im Webspace, Versionsnummer von MySQL im Webspace. Das findet man. PHP MySQL sollte man beim Provider erfahren können irgendwie. Serendipity-Versionsnummer steht auf dem Anmeldebildschirm ganz unten.
Aber PHP an sich auch.
Stimmt. Das wird auch mit ausgegeben, MySQL nicht. Ja. Wenn es um ein Plugin geht, nicht nur angeben, welches Plugin, sondern idealerweise auch welche Versionsnummer. Oder wenn man Spartacus verwendet, reicht auch aktuellste Version über Spartacus. Und bei Template-Geschichten immer angeben, welches Template man verwendet. Das ist noch was ich, wenn ich eine URL zum Blog habe, als Template-Heini zumindest, kann ich das relativ schnell selber erkennen, welches das ist, aber schöner ist es immer schon. Und man muss das nicht alles jedes Mal wieder eintippen. Das ist so der Tipp, man kann sich im Forum eine Signatur anlegen, also einen kleinen Textabschnitt, der an jeden Beitrag angehängt wird. Und das ist super, um sowas unterzubringen. Die URL zum Blog, da gibt es auch irgendwie eine eigene Einstellung, dann hat man links so eine kleine Weltkugel und die führt dann dahin. Ist eigentlich was hatten wir neulich erst, das übersieht man schnell. Also wir haben neulich auch drei Leute fragten nach der URL zum Blog und dann sagte derjenige, wieso, steht doch da links verlinkt und wir alle so.
Also nochmal die Signatur packen, ist ja auch eine ganz nette Werbung.
Ja.
Oder kann eine ganz nette Werbung sein, ja.
Ja. Dann den nächsten Punkt hatten wir eigentlich schon genannt. Das Problem nach der Fragestellung möglichst nicht verändern. Das ist auch was Leute gerne machen. Die basteln dann rum. Und im Zusammenhang damit, und das ist der letzte Punkt, den wir nennen, es gibt manchmal so Fälle, da stellt jemand eine Frage und dann postet eine halbe Stunde später, hab's selber gelöst und das war's dann. Bitte nicht. Wenn man das schon selber löst, dann bitte kurz im Forum dokumentieren, was habt ihr gemacht, um es zu lösen, dann können es andere finden.
Genau. Ich meine, das passiert mir auch immer wieder, indem ich es gerade niederschreibe, ich drücke auf Absenden und in dem Moment kommt mir quasi die Erleuchtung. Wahrscheinlich, weil man es niedergeschrieben hat, hat man auf einmal die Eingebung, warum es dann doch funktioniert. Eben, aber dann, entweder wenn man es gerade weggeschickt hat, kann man es auch gleich wieder löschen, seinen Beitrag, weil dann hat ihn wahrscheinlich noch niemand gelesen, aber ansonsten natürlich dokumentieren wäre fabelhaft, weil hilft vielleicht anderen auch. Und ich habe das selber, muss ich schon sagen, in meinem Blog hin und wieder, früher habe ich ja durchaus auch solche Sachen auch in meinem Blog einfach beschrieben. Und ich muss dazu sagen, es gibt nichts, was simpel genug ist, unter Anführungszeichen, was nicht anderen Leuten auch helfen kann. Ja. Also auch die, wo man selber glaubt, mein Gott, das wissen eh alle und das ist zu blöd, wenn ich das hinschreibe, wie ich das gelöst habe. Es findet sich mindestens noch eine Person, die genau das gleiche Problem hat und die sich über diese simple, unter Anführungszeichen, Lösung total freut.
Ja, also davon
von dem her kann ich es nur dreimal betonen, egal welche Lösung man mal findet, sie zu dokumentieren ist immer sehr praktisch.
Ja, schön wäre halt auch, wenn man es im eigenen Blog dokumentiert, dann auch nochmal kurz ins Forum und den Beitrag da verlinken, dass man es auch findet.
Genau. Ne? Und vielleicht noch ein Tipp, eben ruhig in seinem eigenen Blog solche Sachen beschreiben. Ich habe schon oft selber in meinem Blog nachgeschaut, wie ich was gelöst habe, weil ich dann ein Jahr später was Ähnliches hatte. Und da ist es ganz praktisch, wenn man genau die Lösung dann bei sich selber wiederfindet.
Ja, so ein Blog ist ja auch ein Gedächtnisstütze, ein Notizblock.
Also wenn es halbwegs ins Blog halt hineinpasst. Also.
Ja.
Aber ansonsten kann ich das nur jedem raten, einfach reinschreiben. Das ist eine ganz gute Sache, ja. Ja, dann ist dann so die Frage, was kann man denn selber ausprobieren, wenn man ein Problem hat? Denkt man, da gibt es ein paar einfache Dinge, ohne dass man großartig Entwickler mit PHP oder sonst was umgehen können muss, die man mal vielleicht so vorab ausprobieren kann, bevor man sich ans Forum oder wen auch immer sozusagen wendet. Da haben wir so ein kleines 6-Schritt-Programm zusammengestellt.
Ja, es gibt so ein paar, jetzt nicht unbedingt Silberkugeln, aber es gibt so ein paar Sachen, die kann man immer mal versuchen, die werden auch immer wieder im Forum genannt. Der Punkt 1, den wir haben, ist den Ordner Templates-C leeren. Das ist gerade bei Template-Problemen durchaus eine sinnvolle Sache. Das so kurz erklärt, der Ordner ist ein sogenanntes Cache-Verzeichnis. Das heißt, da werden die Dateien, die eigentlich vom System ansonsten immer wieder dynamisch generiert oder eingebunden werden müssten, die werden dazwischen gepuffert. Und da kann es manchmal irgendwie, kann ich jetzt technisch auch nicht genau erklären, haben wir auch jetzt gerade nicht so die Zeit für, aber den zu leeren und da auch absolut keine Angst vor zu haben, weil da kann man nichts mit kaputt machen, das kann schon mal helfen, irgendwelche Problemchen zu beheben. Mhm. Meistens wird es sich dabei um Dateien handeln mit dem mit der Endung .tpl.php. Die kann man völlig bedenkenlos, aber man kann generell den gesamten Inhalt dieses Ordners löschen. Das wird einfach danach wieder frisch angelegt.
Es findet sich dort auch noch das Verzeichnis, wo die ganzen Avatar-Bildchen bei Kommentaren, sofern man das Plugin verwendet, auch angelegt wird. Aber auch das wird sozusagen neu generiert, wenn man dann quasi seinen Blog neu lädt und die entsprechenden Kommentare. Also eben, auch das ist durchaus rauslöschbar. Also eigentlich, wie du sagst, Template C, den Inhalt selber, kann man vollständig klären. Aber eben nicht zu verwechseln mit Templates als solches. Ohne den Discord C.
Ja, da muss man aufpassen. Also den Unterstrich C muss man schon dabei haben, sonst kann es ins Auge gehen. Dann gibt es natürlich noch so ein paar browserseitige Sachen. Da können uns unsere Lieblingssoftwaregeräte dann doch schon mal irgendwie arger machen. Der Tipp Nummer 1 ist, den Browser Cache zu leeren. Mhm. Erklären wir jetzt, glaube ich, nicht ausführlichst. Da guckt man einfach je nach Browser, wie es geht. Das kann schon mal sein. Ähnlich ist es, gibt manchmal Geschichten, die mit Cookies zusammenhängen können. Da kann man dann mal die entsprechenden vom Blog gesetzten löschen. Grundsätzlich ist es immer eine schöne Idee, wenn ich so ein Problem habe, auch das dürfte am ehesten bei Darstellungsproblemen helfen, einfach mal in verschiedenen Browsern prüfen. Es gibt oft Leute, die kommen mit einem bestimmten Darstellungsproblem, irgendwas wird nicht richtig formatiert, posten das im Forum, Entwickler guckt sich's an, sagt, wie, sieht doch super aus. Stellt sich raus, der Originalposter hat es im Internet Explorer gehabt, der Entwickler hat es im Firefox geöffnet und das Problem ist ein reines IE-Problem. Das hilft dann schon mal bei der Eingrenzung. Auch eine schöne Sache, bei Problemen gerne mal gucken, ob man vielleicht irgendwie, ich wüsste nicht, warum man es heutzutage noch tun sollte, aber ob man JavaScript deaktiviert hat. Es gibt gerade im Backend zum Beispiel, gibt es durchaus Sachen, die eben nur mit JavaScript funktionieren. Zum Beispiel diese Sache, dass sich Plugins von der einen Seitenleiste in die andere ziehen kann. Das geht nur mit JavaScript. Deswegen immer gucken, hat man das vielleicht irgendwie. Es gibt auch Leute, die benutzen so, für Firefox gibt es Extensions, mit denen man JavaScript kurz abschalten kann. Da ruhig mal gucken, ob man das zufällig gerade mal gemacht hat und ob es dann geht, wenn man es wieder anschaltet.
Mhm. Genau.
Und der letzte Punkt, auch was mit Darstellungstemplate-Problemen, einfach mal kurz das Template wechseln.
Mhm. Genau. Genau da ist dann auch wieder wichtig, dass man den Templates underscore C, also unterstrich C-Ordner dann wieder löscht. Danach.
Muss nicht unbedingt sein, aber kann nicht schaden.
Naja, ich hatte das schon manchmal, dass dann entsprechend sozusagen, dass entweder die Seite relativ seltsam zerstört ausschaut, weil er dann noch so teilweise aus dem Cache was rausholt und teilweise schon das neue Template verwendet.
Ja, das ist richtig. Da sollte aber normalerweise ein Reload im Browser reichen.
Ja, tut's nicht manchmal immer. Also warum auch immer. Ja, manchmal hilft es dann einfach, einen anderen Browser aufzurufen, also einen anderen Browser zu verwenden, da tut es dann wieder. Aber nach solchen Templates-Geschichten ist, glaube ich, immer gut, das Verzeichnis einfach zu leeren. Dann ist man auf der sicheren Seite, weil dann muss er einfach alles neu anlegen. Quasi die einzelnen Seiten da dahinter. Und damit, ja, müsste dann meistens korrekt angezeigt werden.
Gut, grundsätzlich der Tipp ist halt, wie gesagt, kurz, muss man nicht stehen lassen für einen ganzen Tag, aber mal kurz für 10 Minuten wechseln, vorzugsweise auf unser Standard-Template Bulletproof oder auch auf das alte Standard-Thema Serendipity 2.3 und dann mal gucken, sieht es damit ordentlich aus, behebt das Problem. Gerade empfehlenswert, wenn man selber anfängt, so ein bisschen Template-Zeug zu machen und vielleicht noch nicht so sicher ist mit CSS, kann das schon mal darauf führen, dass man sagt, im Standard geht's, in meinem Template geht's nicht. Wo kann ich den Fehler haben?
Ja, ich glaube, das wäre es einmal, oder?
Das ist so das, was wir dazu zu sagen hatten, wie man Hilfe suchen kann, wo man Hilfe suchen kann und wo man sie dann findet. Und wie gesagt, oberste Regel, keine Scheu, Fragen, Fragen, Fragen.
Genau. Und ansonsten keine Scheu, wenn unsere lieben Hörer und Hörerinnen noch irgendeinen weiteren Tipp haben, dann schreibt uns doch einfach was in den Kommentar rein. Würde uns freuen.
Jo.
Jo. Gut, dann haben wir beim letzten Mal eine Rubrik Aktuelles eingeführt und wir bemühen uns zumindest mal in der Ausgabe 2, die auch gleich mal weiterzuführen. Und haben diesmal zwei Punkte, weil es sich so schön ergeben hat. Ein ganz aktueller Punkt, wirklich erst vor ein paar Tagen aufgekommen, nämlich der Auto-Updater für Serendipity. Magst du kurz was dazu sagen? Ich glaube, du bist ein bisschen näher dran als ich im Moment.
Das geht in Bereiche, wo ich auch den Diskussionsfaden nicht vollständig verstehe, aber der Malte, Only heißt er im Forum, hat sich aufgemacht, ein Plugin zu entwickeln, über das wir lange und hitzig diskutiert haben, ob es problemlos möglich ist, weil es gewisse Sicherheitsrisiken bergen könnte. Das ist aber ein Feature, was viel gewünscht wird. Und das heißt im Moment noch Auto-Updater, was eigentlich falsch ist. Das ist ein Plugin, das sich an ein anderes Plugin, soweit ich das verstanden habe, sozusagen anflanscht, nämlich an das Dashboard. Und das im Grunde einfach nur Folgendes tun soll. Das Dashboard liefert in der Verwaltungsoberfläche so kurze Nachrichten für Autoren des Blogs. Und der Auto-Updater soll nun, wenn eine neue Version bereitsteht, und wir hatten es ja nun leider kürzlich erst, dass es ein Sicherheitsloch in einem WYSIWYG-Editor gab und leider dadurch auch ein paar Blogs gehackt wurden. Und dieser Auto-Updater soll mitteilen, hey, es gibt ein neues Update und dann auch anbieten, aber eben nicht automatisch, sondern schon manuell vom Benutzer angestoßen, das Blog aus der Verwaltungsoberfläche heraus auf die neueste Version zu aktualisieren. Wir hoffen alle, dass das klappt. Das wäre eine tolle Sache, wenn das gehen würde und wenn es umsetzbar wäre. Im Moment ist das noch sehr in den Kinderschuhen und muss deswegen Beta getestet werden.
Also da wären auch noch Beta-Tester und Testerinnen gesucht, weil das natürlich, sage ich mal, recht frickelige Angelegenheit natürlich ist. Ich verstehe natürlich sozusagen das Interesse vieler daran, weil die wollen halt nicht mit FTP und sonst was herumarbeiten. Und nachdem lange Zeit Spartacus mit den Updates für Plugins Vorreiter war, da hat das WordPress noch lange nicht gekonnt, ist uns ja quasi ein bisschen jetzt WordPress vorangeritten wieder und bietet ja quasi so eine Auto-Updating-Funktion, ja, glaube ich, jetzt an, soweit ich das jetzt weiß. Das heißt, da kommt natürlich, sage ich einmal, von vielen natürlich auch der Wunsch, jetzt wollen wir es natürlich auch in Serendipity haben. Also gar nicht mehr irgendwie ins FTP, also quasi selber Dateien hin und her zu verschieben, sondern das soll halt alles über die einfach die Verwaltungsoberfläche funktionieren.
Ja, es ist ja nicht nur WordPress, ne? Das haben andere Systeme durchaus auch. Es ist super bequem, wenn es funktioniert und vielleicht auch gleichzeitig noch eine Backup-Funktionalität anbietet. Da weiß ich nicht, ob das geplant ist. Aber allein die Benachrichtigung zu haben, dass ein Update bereitsteht, ist, glaube ich, schon super. Mhm. Es gibt leider viele Leute, die nicht unbedingt das offizielle Serendipity-Blog verfolgen, wo sowas immer angekündigt wird. Und das kann dann schon mal ins Auge gehen. Wie gesagt, es gab letztes Mal leider ein paar Fälle, wo es nicht schnell genug ging. Und da ist aber, soweit ich weiß, nichts Größeres passiert. Die Betroffenen haben alle ihr Blog relativ schnell retten und aktualisieren können. Aber es ist schon schön, wenn einem das System das mitteilt.
Ja, sicher. Ja, also wie gesagt, können wir nur aufrufen, wer immer Interesse hat, bitte mitmachen beim Beta-Testen, weil das braucht natürlich viele Leute, weil das, wenn das Ding mal laufen soll, dann muss es natürlich sehr sicher laufen und da brauchst du natürlich viel an Ausprobieren und Durchtesten.
Man sollte sagen, dass das vielleicht eher was ist für nicht so unbedingt Produktivblogs. Wer also noch irgendwie so ein kleines Testblog irgendwo auf dem lokalen Rechner laufen hat oder eins, wo er sagt, komm, da ist es wurscht, da habe ich eh immer die neueste Version drauf, da testen und unbedingt mal gucken im Forum in den entsprechenden Diskussionsfaden, was es gegebenenfalls zu beachten gibt.
Genau. Jo, dann haben wir noch etwas Zweites, was zwar jetzt nicht unbedingt so, also aktuell im Sinne von ganz neu ist, weil es schon länger gibt, aber es wurde jetzt gerade wieder abgedatet oder auf neuesten Stand gebracht und ist einfach eine geniale Sache, sodass es einfach mal erwähnt werden muss oder ja, schon zumindest schon mal in der Ausgabe 2 erwähnt werden muss, nämlich der Base-Spam-Schutz. Eine Erweiterung sozusagen der Spam-Schutz-Funktionen von Serendipity. Du hast dich ein bisschen kundig gemacht und kannst uns jetzt, glaube ich, und mir auch erklären, was Base eigentlich ist oder wie das funktioniert.
Ich versuche das zu erklären. Also das ist ein schon seit einiger Zeit gebräuchlicher Filter, der auch, glaube ich, in den späten 90ern entwickelt wurde, gar nicht für Blogs, sondern ursprünglich, glaube ich, für E-Mails. Und der basiert auf einem mathematischen Wahrscheinlichkeitsbegriff, der von einem Mathematiker, einem Englischen, Thomas Bayes, aus dem 18. Jahrhundert stammt. Und soweit ich das verstehe, ich bin nun auch weder Mathematiker noch Statistiker, aber was dieses Filterkonzept im Grunde macht, ist, dass es in unserem Fall Kommentare im Blog und auch Trackbacks, glaube ich, die werden klassifiziert und zwar in erwünschte, sogenannten Ham, und unerwünschte, sogenannten Spam. Mhm. Und das muss man für den Anfang manuell machen, um den Filter zu trainieren. Mhm. Dann werden die entsprechend eingestuften Kommentare werden nach bestimmten Wörtern durchsucht, die in einer bestimmten Häufigkeit vorkommen. Und dadurch wird eine statistische Wahrscheinlichkeit ermittelt, dass das eben in Zukunft Kommentare mit ähnlichen oder gleichen Wörtern ebenfalls Ham oder Spam sind. Mhm. Und das ist wirklich, also ich benutze es zum Beispiel auch für E-Mail, und es ist tatsächlich, funktioniert bereits nach ganz kurzer Trainingszeit unglaublich gut.
Mhm. Ja, also wie gesagt, das Ding gibt ja auch dann aus, das Ganze, sagen die Wahrscheinlichkeit in Prozent, was sozusagen sehr wichtig ist, weil man im Plugin dann selber anhand der Prozesse, der Prozente gewisse Funktionen steuern kann.
Ja, es ist lernfähig, es ist sehr gut konfigurierbar, es hat eine Möglichkeit, entweder in die Datenbank oder in Logdateien zu protokollieren. Es gibt, was ganz wichtig ist bei dieser Methode, es gibt einen Papierkorb, aus dem man Kommentare, die das sind dann in Base-Filtern die sogenannten False Positives, also Dinge, die entweder als Spam eingestuft wurden, obwohl sie eigentlich Ham sind oder umgekehrt, und die kann man da eben sozusagen zurücktrainieren
Mhm. Wobei man sagen muss, den Papierkorb muss man auch extra aktivieren. Also man könnte auch automatisch löschen. Das heißt, da gibt's, es gibt eigentlich drei Grenzen, die man definieren kann in dem Plugin. Das ist an sich wichtig. Sozusagen eine Grenze, also die Grenze ist immer eine gewisse Prozentanzahl, also die Wahrscheinlichkeit, die eben das Base-Plugin errechnet, dass es Spam ist. Das eine ist, ab welchem Spam-Faktor quasi das überhaupt moderiert werden soll. Das spricht, dann wird quasi die, das Ding greift quasi in das Kommentar-Plugin ein, müsste man dazu auch sagen. Das heißt, ab einem Prozentsatz von zum Beispiel 60% wird der Kommentar automatisch auf Moderieren gestellt. Mhm. Und das kann ich dann zwar händisch dann sozusagen nachbearbeiten. Ab einer gewissen Grenze, die ich auch also eigens selber definieren kann, wird der Kommentar, das Trackback abgewiesen. Also sprich, es wird zum Beispiel, wenn ich es aktiviere, in den Papierkorb geschmissen. Und dann könnte ich noch eine dritte Grenze definieren, die natürlich relativ hoch sein soll. Also das, die Plugin-Entwickler geben selber zum Beispiel 98% als Grenze an, ab der automatisch gelöscht wird und gar keine Papierkorb, also gar nicht mehr in den Papierkorb geschoben wird. Ja. Das sollte man wahrscheinlich das Runterschrauben oder dieser Papierkorb-Grenze wirklich erst dann machen, wenn man schon relativ gut das Ding trainiert hat, weil sonst kann es vielleicht am Anfang ein bisschen problematisch werden.
Das ist generell ganz wichtig bei dieser Filtermethode, da hatte ich mal vor einiger Zeit mit Malte drüber gesprochen, der das Plugin jetzt mehr oder weniger alleine, glaube ich, weiterverwaltet. Ursprünglich ist das von ihm zusammen mit jemandem, der im Forum Kleiner Chemiker heißt, entwickelt worden. Man sollte den gesamten Base-Spam-Schutz mit Vorsicht anlaufen lassen. Mhm. Erstmal eine Weile trainieren, auch am Anfang nicht zu viel automatisieren lassen. Weil eben am Anfang, während noch trainiert wird, ist die Anfälligkeit für diese False Positives relativ hoch und dann sollte man sich die Möglichkeit offen halten, da noch manuell zu korrigieren.
Genau, also auf alle Fälle alles in den Papier, also wenn schon, dann in den Papierkorb, also damit man es entsprechend noch nachbearbeiten kann.
Ja. Dann haben wir einen Punkt, den macht Robert jetzt, glaube ich, mal alleine.
Den mache ich alleine. Der da wäre. Dass es noch andere Alternativen natürlich gibt zum Base-Spam-Schutz, meinst du das?
Ja.
Ja, gut, sei natürlich erwähnt, also abgesehen einmal von dem allgemeinen Spam-Schutz-Plugin, das natürlich sozusagen weiterhin läuft, das es gibt und das man natürlich auch quasi mitverwenden kann, gibt es beim Spam-Schutz-Plugin auch noch zwei weitere Möglichkeiten, die man verwenden kann, nämlich das relativ bekannte Akismet, und auch das etwas unbekanntere
Typepad.
Typepad, genau. Typepad Anti-Spam.
ASCII-MIT und Typepad Anti-Spam.
Genau das. Das heißt, das sind quasi zwei Dienste. Das eine Akismet ist rund um WordPress entstanden oder wird eigentlich von den WordPress-Entwicklern mitgemacht. Ist an sich anders nichts. Funktioniert eigentlich, also wie es genau intern funktioniert, weiß man natürlich nicht. Was ich hiermit eigentlich tue, ist, ich schicke jeden Kommentar, den ich bekomme, von meinem Blog an den Akismet oder an den Typepad Anti-Spam Server. Dort wird es entsprechend interpretiert oder sagen, ja, interpretiert, natürlich nachdem der dort tausende Millionen von Kommentaren verwaltet, ist der sozusagen natürlich schon sehr gut, relativ gut.
Da wird eine ähnliche Geschichte laufen wie beim Basefilter auch.
Ist anzunehmen.
Vielleicht nicht so statistisch mathematisch, aber die sammeln halt irgendwie Spam-Meldungen und ab einer gewissen Schwelle ist ein Kommentartyp dann einfach Spam.
Genau. Und das meldet er entsprechend zurück und das wird dann entsprechend in meinem eigenen Blog dann entweder auch auf Moderieren oder auf Löschen geschaltet, je nachdem, wie ich es sozusagen einschalte. Die Problematik an der Geschichte, die muss man natürlich erwähnen, ist natürlich, dass ich einerseits hier Daten an einen fremden Server sende. Insbesondere, das ist natürlich problematisch, dass ich ja auch den Namen und die Mailadresse mitschicke der jeweiligen Person, die hier kommentiert. Was natürlich vielleicht nicht unbedingt gewollt ist. Es gibt eine Möglichkeit, auch beim hier das Ganze auf anonymisiert zu schalten, sprich der Name und die Mailadresse werden nicht mitgeschickt, was aber natürlich die Erkennungsrate um einiges verringert.
Das ist generell, glaube ich, was vielen Leuten suspekt ist, allein weil das ein fremdgehosteter Dienst ist. Mhm. Ne? Und Base muss man dazu vielleicht auch nochmal sagen, der Base-Filter läuft wirklich komplett im eigenen Block. Genau. Da ist kein externer Dienst, da wird nichts an Dritte weitergegeben und allein deswegen ist es schon eigentlich die schönere Wahl in einem Serendipity-Block.
Ja, und ich muss sagen, ich habe den jetzt schon etliche Monate im Einsatz. Also ich hatte vielleicht jetzt insgesamt 2 oder 3 Mal, dass ein Spam kein Spam, sondern ein Ham war. Und 1, 2, 3 Mal vielleicht, dass mir mal ein Spam auch durchgegangen ist. Also das kann schon mal passieren, aber das kann bei Akismet genauso passieren. Also das einen hundertprozentigen Schutz gibt es nicht. Aber wie gesagt, funktioniert schon sehr, sehr gut. Vielleicht muss man schon dazu erwähnen, ist natürlich der Vorteil bei einem deutschsprachigen Blog, dass natürlich gerade die ganzen englischsprachigen Sachen natürlich leichter zu erkennen sind. Also bei einem englischsprachigen Blog hätte ich wahrscheinlich dann oft Schwierigkeiten. Also weil bei mir fast ja alles, was englischsprachig ist, automatisch, also fast schon Spam ist. Also vielleicht einzelne Fachbegriffe. Das mag vielleicht die Erkennung etwas vereinfachen und den Base-Filter natürlich damit ein bisschen stärker entschärfen in der Richtung. Aber don't know, habe jetzt keinen Vergleich mit einem englischsprachigen.
Was wir noch nennen sollten, was eine ganz wichtige Sache ist, weil es sehr neu ist in dem Base-Spam-Shots-Plugin, ist eine Funktion, die ich super finde, weil ich sie unter anderem mit angestoßen habe bei Malte im Blog. Das ist der Base-Spam-Shots kann jetzt seit einigen Versionsnummern die Datenbank, die da angelegt wird, die diese Begriffe und ihre Einstufung beinhaltet, die kann man exportieren und importieren.
Genau.
Das ist ein so begnadetes Feature, weil zum einen kann ich, wenn ich ein zweites Block aufsetze, mir die Datenbank aus dem ersten Block, die schon trainiert ist, exportieren, kann sie im zweiten Block importieren und habe dann schon einen trainierten Spam-Filter, bevor ich überhaupt den ersten Eintrag geschrieben habe. Mhm. Das ist cool und was auch cool ist, ich kann mit anderen Leuten Datenbanken austauschen. Mhm. Das heißt, ich kann meine Datenbank exportieren. Mhm. Das ist dann eine sogenannte CSV, Separated Value, getrennte Werte Datei und die kann ich einfach in die Mediendatenbank schmeißen, kann sie in einem Blog-Eintrag verlinken oder im Download-Manager, wenn ich den verwende, anbieten und dann können andere Leute sich das runterladen und in ihre Datenbank importieren. Und so hat man praktisch einen Shared-Spam-Filter. Mhm. Zwar nicht automatisiert, aber trotzdem großartige Sache. Malte, nochmal danke, danke, danke.
Ja.
Das ist eine super Funktion.
Ja, also wie gesagt, Spam ist ja eines der schlimmsten Sachen überhaupt in unserem Bereich als Blogger und da kann ich auch nur 13.000 Mal Danke sagen für dieses tolle Ding. Und vielleicht eins noch ganz kurz erwähnt, was man sich damit auch spart, ist der Einsatz von Captures. Und das ist ganz eine wichtige Sache, das muss ich natürlich noch erwähnen. Also Captures, falls wer es nicht kennt, diese typische Geschichte, da kriegt man eine Grafik, wo so verwortakelte Buchstaben oder Ziffern zu finden sind und die muss man dann quasi abtippen und damit zeigt man quasi als Kommentierender, dass man halt kein Bot ist und dass man halt Mensch ist. Das ist einerseits schon für einen Menschen, der ganz normalsichtig ist schon oft irrsinnig schwierig.
Ja, wir haben alle schon mal irgendwie, weiß ich nicht, bei der Anmeldung bei Yahoo für Flickr oder wo auch immer sonst gesessen, unsere Nase am Bildschirm platt gedrückt und uns gefragt, was will dieses Capture mir sagen?
Genau. Also erstmal, das eben funktioniert für uns schon gar nicht. Und für Menschen mit einer Sehbehinderung oder blinde Menschen ist das ein absolutes No-Go. Sprich, die haben keine Chance, da dann etwas weiterzumachen und einen Kommentar abzusetzen. Also von dem her nur mein Aufruf, bitte haut die Captures raus. Ja. Und der Base-Filter ist 43 Mal besser, weil es gibt eh schon auch einzelne Bots, die durchaus schon einzelne Captures auch erkennen können. Also.
Ja, auch da muss man natürlich wieder sagen, was unser Altkanzler Helmut Schmidt schon Weiland in den 70ern gesagt hat, man muss sich gewiss sein, dass es eine absolute Sicherheit nicht geben kann. Mhm. Aber Spamshots Base, weg mit den Captchas und dann seid ihr auf der sicheren Seite.
Ja. Ja, gut. Dann sind wir quasi fast am Schluss. Wir schaffen es vielleicht unter einer Stunde wenigstens zumindest zu bleiben.
Vorsatz fast erfüllt.
Vorsatz fast erfüllt, ja.
Ich habe keine Ahnung, wie weit wir sind, aber ich glaube, wir sind.
Also ich sehe da nur 58 Minuten, aber wir haben schon ein bisschen vorher gesprochen, also es wird noch ein bisschen kürzer sein, wie auch immer.
Dann lass uns die Vorschau machen auf die Ausgabe 3, die hast du im Kopf, wann wir das ungefähr machen werden? Mitte Februar müsste sie dann.
Ja.
Vermutlich Mitte, Ende Februar würde ich damit rechnen.
Genau, würde ich auch damit rechnen. Ganz kurz der Hinweis dazu, gibt es auch in den Shownotes den Link, aber findet man natürlich auch im Board, S9Y-Board, es gibt dort ein neues Forum, das sich genau nennt. Das soll jetzt bevor
Upcoming Serendipity Features.
Genau.
Ganz unten in der Liste, englischsprachiges Forum. Man darf natürlich auch gerne, wenn man sich nicht traut, im deutschen Forum einen Anfang machen. Nett wäre, wenn die Diskussion, in der es darum geht, was in Zukunft mit Serendipity geschehen soll, welche Features vielleicht auf mittel- bis langfristige Sicht integriert werden könnten, wohin die Reise geht, sozusagen. Das ist das Thema dieses Forums, in dem es, müsste ich jetzt abzählen, aber eine ganze Menge ganz spannender Diskussionen schon gibt.
17 Topics und 148 Posts.
Jo, sehr fleißige Sache. Viel davon geht auf den bereits erwähnten Auto-Updater, aber da gibt es noch ganz viele andere spannende Sachen. Es ist eine sehr aktive Diskussion, das ist eine tolle Sache und das soll beim nächsten Mal das Thema sein.
Genau, das soll das nächste Mal Thema sein, aber wir werden natürlich nicht allein sozusagen das jetzt nur dann vorlesen, was in dem Forum drinnen steht, sondern wir haben uns etwas ganz Spezielles für euch überlegt, aber das wird eine kleine Überraschung, auf die ich mich schon sehr freue.
Ja, sollte jemand noch Anmerkungen zu dieser Sendung haben, wie immer, in den Kommentaren im Blog, per E-Mail, über das Kontaktformular, per Reply an den Twitter-Account, habe ich was vergessen? Ich glaube nicht.
Nein, ich glaube, das sind so mal die drei Hauptkanäle mal. Mhm. Also was immer euch einfällt, Kritik, Ideen, großes Lob, alles ist herzlich willkommen.
Durchaus auch ergänzende Fragen zur nächsten Ausgabe, die Zukunft von Serendipity. Aber ich habe so den kleinen Verdacht mit unserer Überraschung, die wir vorhaben, wir werden nicht viel Zeit haben für Fragen.
Genau, das glaube ich auch. Schauen wir mal. Ja, und ansonsten aber für eine übernächste Version, übernächste Ausgabe Aktuelles und so weiter, nehmen wir natürlich auch immer gerne Anregungen.
Anregungen immer willkommen.
Mhm. Ja, dann sind wir hier mit am Schluss dieser Ausgabe. Ich hoffe, es hat diesmal wieder gefallen, unsere kleine Plauderei am Lagerfeuer des S9Y-Infocamps. Ich wünsche euch allen eine schöne Zeit. Bis zum nächsten Mal. Matthias, herzlichen Dank fürs Dabeisein.
Ja, immer wieder gerne. Ich sage auch schon mal Tschüss allen Zuhörern. Wir hören uns dann in der Ausgabe 3. Lasst euch überraschen.
Okay, ciao dann.